Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Streit um Privatisierungsbehörde. Alle gegen die Treuhand. Ein Feature von Sabine Adler.
Auf einem weiten Gelände, auf unzähligen, sich immer weiter verzweigenden Gleisen stehen Dampf-, Diesel- und Elektroloks. Güterwaggons für Ladungen aller Art. Passagierabteile wie in historischen Filmen. Was aussieht wie ein Freiluftmuseum, ist in Wahrheit die Schatzkammer der Bendorfer Bahnreparaturwerkstatt Maloba.
1990 mit der Wende hieß es, Schienentransport brauchen wir nicht mehr. Wir machen alles auf der Straße. Und wenn ich keine Transporte mehr mache, brauche ich auch keine Instandhaltung. Das heißt, auch die Werkstatt war kurz vor den Schließen.
Gerade rollt eine Diesellok in die Werkstatt, in der Hochbetrieb herrscht.
Die Halle hat 8 Gleise. Ich habe manchmal 10 Fahrzeuge gleichzeitig hier drin. Hier zum Beispiel haben wir eine Diesellok V100.
Das ist sowas, was man
das ist eine Streckenlok,
sieht, ne?
Was
ja.
sehr, sehr häufig, ja. auch im Osten vor allen Dingen, eine ja. sehr, sehr gute Maschine. Da dahinter haben wir eine kleine Rangierlok. Danach kommt das Schmalspurgleis, wo ein Wagen gebaut wird. Und noch weiter hinten auf Gleis 3 ist wieder eine V60. Mhm. Die beiden Kollegen setzen gerade den Motor in Stand, komplett Handarbeit. Macht die Sache nicht billiger, aber wir können sie weiter nutzen.
Dass von den 100 Bahnschlossern aus DDR-Zeiten 50 immer noch Loks auf Vordermann bringen, verdanken sie der Treuhandanstalt und Gerhard Kellner. Zusammen mit seinem Kompagnon Günther Vorwerk fasste sich der Ingenieur nach dem Fall der Mauer ein Herz. Wenn die einstige Bahnreparaturwerkstatt des Mansfeld-Kombinats gerettet werden sollte, mussten sie sie der Treuhandanstalt abkaufen.
Günter Vorwerk hatte eine Neubauwohnung und auf dem Konto das gleiche wie ich, also nichts. Ich hatte das Problem, dass wir gerade erst neu gebaut hatten. Ich hatte dann wirklich das Problem zu sagen, gehe ich in die Verantwortung und riskiere unser Einfamilienhaus.
Dass die beiden kein Kapital hatten, schreckte die Treuhand nicht. In der Behörde, die die Ostbetriebe privatisieren sollte, wusste man, dass in der DDR kaum jemand größere Vermögen besaß. Schließlich war Privatbesitz im Sozialismus streng limitiert. Aber die beiden Eisenbahnspezialisten brachten neben ihrem Fachwissen etwas anderes mit, eine Geschäftsidee. Sie hatten eine Marktlücke für sich entdeckt.
Weil wir damals hauptsächlich ausgerüstet waren auf Privat- und Museumsbahn. Und in Westdeutschland waren seit vielen, vielen Jahren die Privatbahnen ohne Werkstatt. Die Werkstatt haben in 70er Jahren geschlossen und die Museums- und Privatbahnen hatten viele, viele Fahrzeuge gerettet. Und mit der Öffnung der Grenzen waren auf einmal Werkstätten da, die ihre Fahrzeuge reparieren konnten. Und die konnten Fahrzeuge noch dazu kaufen, wo sie vorher nur geträumt haben. Der Osten war ein Mekka für ganz Deutschland. In Schienenfahrzeug.
Dass kein Westdeutscher, sondern die Ingenieure aus dem Mansfelder Land Eigentümer wurden, war keineswegs so selten, wie derzeit oft behauptet wird. Doch diejenigen, die heute die Treuhand für alles Übel in Ostdeutschland verantwortlich machen, verschweigen, wie heiß ersehnt damals westdeutsche Investoren waren, wie dringend ihr Kapital, ihr Know-how gebraucht wurden. Trotzdem haben Wessis mitnichten die meisten Firmen gekauft, sehr wohl aber die teuersten. Mehr als 100.000 Geschäfte, Kneipen, Restaurants, Apotheken, Werkstätten sowie kleinere und mittlere Betriebe gingen an Ostdeutsche wie Gerhard Kellner und seinen Geschäftspartner, wenn sie bereit waren, etwas zu riskieren.
Für die Werkstatt an sich haben wir richtig, richtig bezahlt bei der Treuhand. Und zwar Geld, was wir nicht hatten. Wir wussten, wie eine Achse repariert wird und wir wussten, wie Schmierstoffe genutzt werden müssen. Aber Bankgespräche, das war für uns Neuland. Ein Herrn Dr. Huske, der war von der Treuhand beauftragt, hier im Mansfeldischen mit die Privatisierung zu betreuen, der frisch von der Hochschule kam, hat seinen Doktor gemacht. Der war für uns sehr, sehr wichtig. Der hat Bankgespräche organisiert.
700.000 D-Mark mussten sie für die Werkstatt an die Treuhand bezahlen und sich außerdem zu noch einmal 700.000 Mark Investitionen verpflichten. Aber die Schienenfahrzeuge, die noch auf den Gleisen des Betriebsgeländes standen, bekamen sie gratis. Die Treuhand hatte keine Zeit, den Wert des Fuhrparks zu ermitteln, geschweige denn, ihn selbst zum Verkauf anzubieten. Für Gerhard Kellner waren die insgesamt 220 Schmalspurwagen, all die Diesel- und Dampfloks, so etwas wie eine eiserne Reserve, ein Sparstrumpf, ohne den es so manches Mal eng geworden wäre.
Da existieren mittlerweile noch 40. Ein Teil ist verschrottet und ein anderer Teil ist verkauft.
Und hat das eben auch das Überleben gesichert?
Auf alle Fälle war es nicht schädlich und hat hier und da eine Lücke geschlossen. Selbst wenn es mal Schrottwaren war, der dann kein Reichtum gebracht hat, aber der dann hier und da mitgeholfen hat.
Heute sind sie schuldenfrei. Ihr Geschäftsfeld haben sie verlagert. Geld verdienen sie jetzt vor allem mit den Privatbahnen. Für die 200 Bahngesellschaften, die es in Deutschland gibt, bringen sie Personen- und Güterwagen sowie Lokomotiven durch den TÜV. Nur ein ICE hat noch nicht bei ihnen gestanden. Erfolgsgeschichten wie diese aus dem Mansfelder Land, das als abgehängte Region nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in ganz Deutschland gilt, sind wenig bekannt. Denn sie gehen vor dem 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution unter im großen Chor der Treuhandkritik. Der Theologe Richard Schröder kennt die Gegend aus seiner Zeit als Pfarrer. Heute kämpft der Philosophieprofessor gegen die vermehrt negative Wahrnehmung der jüngeren Geschichte nach dem Ende der DDR.
Zunehmend habe ich den Eindruck, festigt sich das. Und kurioserweise zu dem Zeitpunkt, wo nun die Treuhandakten zugänglich werden, wächst die, Dämonisierung. Und das hat jetzt einen besonderen Schub bekommen, weil offenbar sowohl die Linke als auch die AfD, aber angefangen hat es mit einer sozialdemokratischen Politikerin, der Frau Köpping, die Idee aufgekommen ist, wenn man mal richtig darstellt, wie die Ostdeutschen durch die Treuhand betrogen worden sind, dann bringt das Stimmen.
Wirklich geklappt hat das bei der SPD-Politikerin, Schröders Parteifreundin, nicht. Bei der sächsischen Landtagswahl kam sie in ihrem Leipziger Wahlkreis nur auf den dritten Platz. Ein CDU-Mitbewerber hat das Direktmandat gewonnen. Doch auch der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow in Thüringen macht mit dem Thema Treuhand Wahlkampf, unterstützt von Dietmar Bartsch. Der linken Fraktionschef stellt die Tätigkeit der Behörde ausschließlich als eine Geschichte des Niedergangs und Betrugs dar. Bartsch wirft der Treuhand vor, wofür sie eigens 1990 gegründet worden war, nämlich die volkseigenen Betriebe der DDR in private Unternehmen umzuwandeln.
Die Treuhandanstalt hat in einem Jahr 100-mal mehr Betriebe privatisiert wie Maggie Thatcher in 10 Jahren. Die Treuhand hat in großem Umfang deindustrialisiert und hat damit bis heute den Osten zurückgeworfen. Um es mal drastisch zu sagen, die Treuhand hat aus dem Osten einen 1-Euro-Laden gemacht. Und wer hat profitiert davon? 85% der Unternehmen sind in den Westen an westdeutsche Investoren gegangen und die restlichen 15% nicht mal bei den Ossis geblieben, sondern im Wesentlichen an ausländische Investoren.
Bartsch fordert einen Treuhand-Untersuchungsausschuss. Mit der Treuhand-Schelte hofft die Linke, ihr Image als ostdeutsche Protestpartei wiederzubeleben, mit der sie noch als PDS jahrelang zuverlässig zweistellige Wahlergebnisse einfuhr. Doch dieses Kalkül könnte bei der Thüringer Landtagswahl so wenig aufgehen wie in Sachsen und Brandenburg. Denn die AfD hat den Linken den Rang abgelaufen. Sie tönt lauter und stiehlt ihnen ungeniert das Thema und die Show.
Die Verelendung und Heimatzerstörung hier bei uns hat einen Namen. Dieser Name lautet Treuhand. Und die Machenschaften dieser Anstalt gehören rücksichtslos aufgeklärt.
Ausgerechnet Björn Höcke vom rechtsnationalistischen Flügel der AfD, ein Westimport in Thüringen, gibt jetzt den Wortführer über die deutsche Einheit und fordert ebenfalls einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. AfD wie Linke instrumentalisieren die Geschichte. Richard Schröder erklärt deren Interesse an einer Negativerzählung.
Das nützt denjenigen, die am Beispiel der Treuhand die Regierung als Volksverräter brandmarken möchte. Es nützt denjenigen, die so etwas wie einen Systemwechsel vor Augen haben. Und der Hintergrund ist eben tatsächlich der, dass beide Mal die Vorstellung die ist, das System ist krank.
Linke und AfD wollen in ihrer Analyse bestenfalls bis 1990 zurückgehen, nicht weiter. Denn sonst müssten sie sich auch mit der Wirtschaft zu DDR-Zeiten befassen, beziehungsweise mit der Verantwortung der SED, aus der die PDS hervorgegangen ist. Wichtig im Linken und AfD-Treuhand-Narrativ ist die konstruierte Gegnerschaft von Ost und West. Der Westdeutsche ist der Feind, der den Ostdeutschen über den Tisch zieht. Die damals herbeigerufenen Manager und Experten, die für den Aufbau Ost so dringend gebraucht wurden und die die durch die friedliche Revolution abgelöste Parteielite ersetzt haben, werden jetzt pauschal als Ganoven und Glücksritter dargestellt, mit der Treuhand an der Spitze. Eine Behörde angeblich voller Westdeutscher. Was nicht stimmt, wie der Historiker Markus Böck untersucht hat. Im vergangenen Jahr hat er die erste wissenschaftliche Abhandlung über die Treuhand vorgelegt.
Das Treuhandpersonal war hochgradig gemischt. Also es waren mehrheitlich Ostdeutsche. Es waren sehr, sehr viele ehemalige Planwirtschaftskader dabei, sehr viele ehemalige Branchenexperten. Es waren sehr viele Frauen auch bei der Treuhand tätig. Was man sagen muss, ist, dass die Treuhandanstalt durchaus von westdeutschen Führungskräften geleitet wurde. Das waren erfahrene Industriemanager, das waren erfahrene Unternehmer, die man bewusst rekrutiert hat, weil man den Glauben hatte, die wissen, wie es läuft. Also es war immer ein Verhältnis von ein Drittel etwa. Also ein Drittel waren Westdeutsche, zwei Drittel waren Ostdeutsche.
Der einzige ostdeutsche Direktor bei der Treuhand war Detlef Scheunert, angeheuert von deren erstem Chef Detlef Carsten Rohwedder. Scheunert, damals keine 30 Jahre alt, wurde zuständig für die Privatisierung der Glasindustrie. Geboren in Dornreichenbach bei Leipzig, war er vor der Wende Referent des Wirtschaftsministers Hans-Joachim Lauck und bei dessen Betriebsvisiten stets an seiner Seite.
Als ich mit Lauck durch die DDR gefahren bin und habe die Massen, habe ein paar Lichtblicke, irgend so ein Elektronikkombinat in Jena, im Kombinat, das heißt Jena Kombinat, wo die dann irgendwelche Steuerungen gebaut haben, das war modernste Technik, alles aus dem Westen. Ja, und was haben sie dort gebaut? Steuerung für der SS-20, also Rüstung. Also es war schon kaputt, die Substanz, wenn es um sagen wir mal, Schwerindustrie ging, aber wenn es in Richtung Konsumgüter ging, dann war also gar nichts mehr da. Ne? Und so wurde auch die Versorgungslage. Und das haben ja die Menschen gewusst.
Kurz vor dem Mauerfall stellte SED-Chefplaner Gerhard Schürer in einem internen Papier klar, dass die DDR mitnichten zu den 10 stärksten Volkswirtschaften der Welt zählte, sondern pleite war und dringend Reformen benötigte. Doch vor allem Erich Honecker, Partei- und Staatschef, war für diese und frühere Warnungen taub.
Die Realität war katastrophal. In Sachsen gab es noch so einen Spruch, das sieht ja aus, also als wenn 1945 der Zusammenbruch war. Die DDR hat über 50% seines Nationaleinkommens in sozialen Ausgleich gesteckt und dann haben sie 20-25% in Rüstung Sicherheit gesteckt. Da war ja ein ganz schmales Finanzband bloß noch für Investitionen. Wenn wir dann aus der Provinz kamen, aus Sachsen, aus Thüringen, und fuhren dann nach Berlin, du gingst ins HDM, ins Haus der Ministerien, heute im Finanzministerium. Das war ja schon so eine Blase, aber die Leute waren noch mit der Realität in Verbindung. Ne? Wenn du dann aber in die Plankommission gegangen bist, da wurde es schon noch extremer. Die fuhren ganz selten raus. So. Und die Krönung war, wenn du im ZK warst. Die waren völlig vom anderen Stern.
Richard Schröder begleitet als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats die Erforschung der Treuhandanstalt beim Institut für Zeitgeschichte in München. Er kritisiert, dass seine Parteifreundin Köpping mit ihrem Buch »Integriert doch erstmal uns« die Negativdebatte losgetreten habe. Die Integrationsministerin von Sachsen, die sich jetzt gemeinsam mit dem niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius für den SPD-Parteivorsitz bewirbt, erklärt, warum sie darin die Treuhandgeschichte aufgreift.
Das, was mir die Menschen erzählen, ist einfach, dass mit dem Verlust ihrer Arbeitsstätten, die ja in der DDR nicht nur die Arbeitsstätte waren, sondern eben auch eine Sozialisationsstation, das heißt, man hatte Betriebskindergärten, man hatte die berüchtigten und berühmten Betriebstagebücher, wo man eingetragen hat, welche Veranstaltung man organisiert hat. Und das vermissen die Menschen nach 1990. Und oft vergessen sie eben, wie die Treuhand entstanden ist, dass es ja die Volkskammer war, die das beschlossen hat.
Schröder war SPD-Fraktionschef in der letzten Volkskammer. Ihn ärgert die derzeitige Dämonisierung der Treuhand. Viele Mythen über die Behörde hätten sich verselbstständigt, seien schlicht falsch. Schröder nennt das in Petra Köppings Buch beschriebene Beispiel Groß Dubrau, einen Hersteller von Elektroporzellan, also Isolatoren.
diese Produkte waren in Ost und West beliebt. Man hatte den Maschinenpark neu aufgestellt mit modernen Maschinen aus der Schweiz. Und nun erzählt Frau Köpping, ein Westdeutscher hätte durch Vermittlung der Treuhand diesen Betrieb gekauft und stillgelegt, die Maschinen nach dem Westen abtransportiert und die Patente mitsamt dem letzten Gehalt im Tresor auch.
Schröder hat recherchiert.
Das Werk ist überhaupt nicht von einem Westdeutschen gekauft worden, sondern das DDR-Kombinat hatte drei Orte, an denen Elektroporzellan produziert worden ist. Und von diesen drei Orten wollten sie reduzieren und haben deshalb Rostuprau geschlossen. Das Mitglied der Belegschaft im Vorstand hat zugestimmt. Die Maschinen sind auch nicht nach dem Westen transportiert worden, sondern nach Sonneberg in Thüringen, wo sie weiterhin Elektroporzellan produzieren. Das heißt, der Westdeutsche, der hier angeblich die Leute um ihren Arbeitsplatz und, wie sie behauptet, um ihre Lebensleistung betrogen hat, den gab es überhaupt nicht.
Und was sagt die sächsische Integrationsministerin Köpping?
Für mich ist es kein falsches Beispiel, weil es eigentlich das Traumata, wenn ein Unternehmen abgewickelt wird, in dem Fall in Großdubra war es ja gar nicht die Treuhand, sondern ein Privatinvestor, dass das genau die Sache ist, wo die Menschen sagen, das haben wir bis heute nicht aufgearbeitet. Und was Herr Schröder und mich unterscheidet, das ist, dass Herr Schröder das Ganze wirtschaftlich-ökonomisch betrachtet und ich von der menschlichen Seite.
Petra Köpping kannte den Fall nur vom Hörensagen. Er diente ihr dennoch als Beleg für die angeblichen Treuhandmachenschaften. Für den Ex-Spiegel-Autor Norbert F. Pötzel ist die Absicht hinter diesem falschen Beispiel klar. Er schreibt in seinem gerade erschienenen Buch Der Treuhandkomplex, Zitat:
Köpping redet, nicht anders als die AfD, den Leuten populistisch nach dem Mund. Sie versucht, den Frust, der Wähler zur AfD treibt, auf ihre parteipolitischen Mühlen umzuleiten. Sie tritt mit anderen ostdeutschen Politikern in einen Wettstreit, Menschen in ihrem Selbstmitleid zu bestärken, statt sie zu ermutigen und zu eigenen Anstrengungen anzuspornen. Statt zu versöhnen, spaltet sie das Land.
Zur Wahrheit über die Treuhandanstalt gehört, dass sich die Bundesregierung hinter ihr versteckte. Weil die Einheit, anders als von CDU-Kanzler Helmut Kohl versichert, nicht zum Nulltarif zu bekommen war, sondern im Gegenteil immer teurer wurde, brauchte es einen Schuldigen.
Dahinter stand der Kohl und der wollte Wahlen gewinnen. Und er wusste, er hatte die Einheit gemacht, alle waren begeistert. Aber wenn die Begeisterung vorbei war und die westdeutschen Steuerzahler, seine Wähler, wenn denen klar wird, was die dafür bezahlen müssen, dann ist aber der Spaß relativ schnell vorbei und in 4 Jahren sind wieder Wahlen.
Bei den Montagsdemonstrationen nach dem Fall der Mauer hatten die Ostdeutschen die D-Mark gefordert und auch schnell bekommen. Treuhanddirektor Detlef Scheunert erinnert sich lebhaft.
In dem Moment, als die D-Mark eingeführt wurde, ging es mit der ostdeutschen Wirtschaft rap. Die war ja schon am Abgrund. Aber dann rutschte sie drüber. Die Treuhand hat denen ja Liquiditätskredite gegeben, den Betrieben, damit sie Material einkaufen konnten, produzieren konnten und Löhne zahlen konnten. Das hat die Treuhand, hat die Betriebe überhaupt am Leben gehalten. Das war ein Chaos. Und da musste der Betriebsleiter, wenn er überleben wollte, da ging er nach Berlin und sagte, ich habe hier 800 Leute oder ich habe 5000 Leute, Ich kann keine Löhne zahlen. Da muss natürlich auch ordentliche Formulare, es muss ja ein ordentlicher Kredit ausgewiesen werden. Treuhand war der Schuldner und es ging dann über die Privatbank an das Unternehmen.
In einer Zeit, in der etliche Freunde und Verwandte ihre Jobs verloren, machte der aus Sachsen stammende Scheunert genau in der Behörde Karriere, die von allen Seiten angefeindet wurde. Ausgerechnet einige Politiker stellten sich an die Spitze der Kritiker. Richard Schröder nennt das Beispiel der ostdeutschen Ministerpräsidenten, die alle im Verwaltungsrat der Treuhand saßen.
Dort haben sie die Großentscheidungen gut geheißen. Und dann ist aber Manfred Stolpe durchs Land gezogen und hat von Plattmachen geredet.
Der Buchautor Pötzel hat für seine Recherche erstmals Treuhandakten einsehen können. Pötze stimmt zu, dass es der Bundesregierung nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung ganz gelegen kam, die Treuhand als Blitzableiter zu nutzen.
Nach meinem Eindruck hat sich die Politik einen schlanken Fuß gemacht. Sie hätte also sehr viel nachhaltiger die Treuhand unterstützen, begleiten, auch vielleicht kontrollieren, aber auf jeden Fall sich auch hinter sie stellen müssen. So hat man einfach zugesehen, wie die Treuhand geprügelt wurde, wofür sie gar nichts konnte, weil einfach die Vorgaben von der Politik da waren.
Der einzige ostdeutsche Treuhanddirektor Scheunert war verantwortlich für 110 Betriebe mit insgesamt fast 80.000 Beschäftigten in der Glas- und Feinmechanik. Nach der Währungsunion 1990 verstand er zeitweilig seine eigenen Landsleute nicht mehr.
Ihr fordert die D-Mark, ihr wollt Westprodukte, ihr wollt nicht mehr eure eigenen Produkte kaufen, aber eure Arbeitsplätze, die wollt ihr garantiert haben. Also das war schizophren. Und die wollten die D-Mark, haben alle geschrien, der D-Mark, D-Mark. Und sie wollten das Westauto fahren, keiner wollte mehr ein Trabant fahren. Alles nachvollziehbar. Aber dass sie damit auch ihre eigenen Arbeitsplätze wegrationalisiert haben oder damit die Basis entzogen haben, das ist die meisten, haben die meisten ausgeblendet. Oder wenn man es begriffen hat, hat man, glaube ich, da nicht drüber geredet.
Wie das früher rote Mansfelder Land mit dem Kupferbergbau, Hüttenwerken und Metallbetrieben, wurden viele Ostregionen deindustrialisiert. Wenn Betriebe die Wende überstanden, dann auch dank der Treuhand, sagt Rena Eichhardt, Geschäftsführerin bei Romonta, einem Montanwachshersteller in Amsdorf.
Wir haben damals, ich sag mal, mit auf den Weg bekommen, 1994, 100 Millionen D-Mark damals noch für die Investitionen. Und ich glaube, das war der Grundstein, dass es überhaupt mit Romonta hier weitergeht.
Doch erst einmal verkaufte die Treuhandanstalt das mittelständische Unternehmen im Mansfelder Land an den badischen Flotex-Konzern. Dessen beiden Gründer, Manfred Schmieder und Klaus Kleiser, wurden wegen Betrugs verurteilt. Sie hatten sich mit Geld und Krediten im Namen des ostdeutschen Unternehmens aus dem Staub gemacht, erinnert sich Uwe Stieberitz, Mitgeschäftsführer von Romonta.
Dass natürlich diese Misere mit diesem Verkauf von der Treuhand an die kleinen Ganoven da, dass das passiert ist, das konnte ja keiner ahnen.
Wir reden da schon von einem Schaden, das sind um die 60 Millionen Euro, die aus dem Unternehmen einfach abgeflossen sind, ohne dass die 1 Euro davon überhaupt in dem Unternehmen investiert worden sind.
Schließlich kauften die Mitglieder der alten Geschäftsführung wie Rena Eichstädt Romonta. Die Schulden übernahmen sie mit und zahlten sie, wie versprochen, bis 2012 zurück. Anders als behauptet, war die Kriminalitätsrate bei der Treuhandanstalt nicht überdurchschnittlich hoch. Das stellten die beiden Anwälte Kai Renken und Werner Jenke fest. Sie untersuchten im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung die Vereinigungskriminalität, die von sogenannten Glücksrittern aus beiden Teilen Deutschlands verübt wurde und von altgedienten DDR-Kadern, die in dem Machtvakuum nach dem Mauerfall ihre Insiderkenntnisse ausnutzten. Die Studie listet Fälle von Bilanzfälschungen und Unterwertverkäufen auf, systematische Ausplünderung der übernommenen Unternehmen. Spektakulärste Beispiele waren die Wärmeanlagenbau Berlin GmbH, WBB, oder die Thüringische Faser. Beides erfolgreiche DDR-Unternehmen, die von ihren neuen Besitzern regelrecht ausgeraubt wurden. Es gab Ausschreibungsbetrug, Bestechung, Stichwort die Ganoven GmbH Halle. Preisabsprachen bei der Auftragsvergabe, wie beim sogenannten Saunakartell von Bitterfeld. Wörtlich heißt es in der Studie zur Treuhandkriminalität:
Besonders bedauerlich, weil besonders einfach vermeidbar, sind Fälle mangelnder Überprüfung der Handelspartner der Treuhandanstalt, insbesondere in Bezug auf deren Bonität, was manches Mal zu bösen Überraschungen führte. Trotzdem sei nochmals darauf hingewiesen, dass sich im Verhältnis zur Größe und Komplexität der bis heute einmalig gebliebenen Aufgabenstellung der Treuhandanstalt der Umfang der Treuhandkriminalität in einem überschaubaren Rahmen hält. Angesichts der Krassheit mancher Einzelfälle wird und wurde dies schnell und gerne übersehen.
Kritisiert wird bis heute, dass die Treuhandanstalt bei der Preisgestaltung vom Ertrags- und nicht vom Substanzwert eines Unternehmens ausging. Schätzte sie die Chancen einer Firma als minimal ein, kam es zu den berühmten 1-D-Mark-Verkäufen. Zu den Vorwürfen gegenüber der Treuhand gehört der massive Arbeitsplatzabbau. Hier gibt der Historiker Böck zu bedenken, dass die von Detlef Rohwedder und später von Birgit Breu geführte Behörde exekutierte, was in der DDR aus ideologischen Gründen aufgeschoben wurde. Chefplaner Schürer hat vor ziemlich genau 30 Jahren einen, Zitat, drastischen Abbau von Verwaltungs- und Bürokräften gefordert, um das Missverhältnis zwischen produktiven und unproduktiven Kräften in der gesamten Wirtschaft und im Überbau zu beseitigen.
Es gab ja auch ein Recht, aber auch eine Pflicht zur Arbeit. Also es gab de facto, durfte es Arbeitslosigkeit nicht geben. Es gab auch viel Langeweile, viel Verschwendung, viel Frustration darüber, eben nichts zu tun zu haben, keine Werkstoffe zu haben, keine Materialien zu haben und einfach nur rumzusitzen. Und das Interessante ist, deshalb haben auch viele Betriebe und Unternehmen 89, 90 selber schon begonnen, bevor die Treuhand überhaupt aktiv wurde, Belegschaften abzubauen.
Das Hauptproblem war, dass zu viele Werktätige viel zu teuer unattraktive Güter herstellten, erinnert Detlef Scheunert.
Ein Kaliwerk in Sachsen-Anhalt produzierte eine Tonne Kali für 720 bis 730 D-Mark damals. Der Weltmarktpreis war 240. Als dann die Treuhand kam und sagte, wir müssen diese Zeche schließen, haben die Arbeiter gesagt, ja, das war alles nur Bereinigung zugunsten der Westis, haben wir so unsere Betriebe geschlossen, die Treuhand, alle korrupte Verbrecher. Aber was man ausgeblendet hat, dass eine Tonne Kali das Dreifache kostet, was der Weltmarkt war. Das war die Härte des Mauerfalls und des Einführung der D-Mark. Das war das brutale Aussetzen zum Weltmarkt. In dem Fall war das auch noch unglücklich. Anfang der 90er Jahre brach der Kali-Markt auch noch zusammen, weil mit der Öffnung der Sowjetunion kamen auch noch die weißrussischen Kali-Gruben auf dem Weltmarkt und die fluteten den ganzen Weltmarkt. Diese Komplexität wollte natürlich der Einzelarbeiter gerne, hat sie gar nicht verstanden und Politiker wollten sie nicht sehen. Und Leute, die darauf hingewiesen haben, die hat man einfach niedergeschrien.
Die Treuhandanstalt gibt es seit 25 Jahren nicht mehr. Ihre ursprüngliche Idee, das Volkseigentum an die DDR-Bürger zu verteilen, ging nicht auf. Denn statt Vermögen hätten vor allem Schulden vergeben werden müssen. Die summierten sich 1994 auf 270 Milliarden D-Mark. Dagegen haben die Transferleistungen von West nach Ost netto über 1,5 Billionen Euro betragen. Offen ist, ob ein nächster Treuhanduntersuchungsausschuss kommt und dann noch Neues bringt. Sowohl im Bundestag als auch in Landtagen gab es bereits einige, die viele Fälle dokumentierten, in denen die Treuhand nicht korrekt gearbeitet hat. Doch dass sie, wie Petra Köpping schreibt, im geheimen Auftrag lästige Ostkonkurrenz beseitigen sollte, hat keiner der Ausschüsse der Treuhand vorgeworfen. Für den Publizisten Norbert Pötzel, der Anfang der 1990er Jahre das Berliner Spiegelbüro leitete und schon damals über die Treuhand schrieb, steht fest:
Es muss wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Dieses wiederum also in einen politischen Streit hineinzuziehen, ist überhaupt nicht dienlich. Im Gegenteil, es reißt eben wieder die alten Gräben auf.
Dietmar Bartsch von der Linken hält dem entgegen.
Ich glaube, dass es ein Beitrag ist, um auch emotional deutsche Einheit noch mehr herzustellen. Ich will auch gar nicht eine Negativdiskussion.
Genau die aber hat er bekommen. Doch die Treuhandmythen würden durch die ständige Wiederholung auch nicht wahrer, sagt Richard Schröder.
Das ist wie ein Wandermärchen. Die Geschichte, der Westdeutsche kommt und kauft das Ostunternehmen, um es platt zu machen, um sich damit Konkurrenz vom Halse zu halten. Also ich sage dazu immer, liebe Leute, wie stellt ihr euch denn den Kapitalisten vor? Wenn der eine Fabrik kauft, die Gewinn macht, dann lässt er sie auf vollen Touren laufen, um zu kassieren und macht sie nicht kaputt.
Unbestritten ist, dass die Deutschen östlich der Elbe nach dem Zweiten Weltkrieg das Schlechtere losgezogen hatten als die Landsleute westlich. Doch die Unterschiede verschwimmen, findet Gerhard Kellner, der in seiner Werkstatt Eisenbahnen aus allen Teilen Deutschlands repariert.
Und die Ossi- und Wessi-Geschichte, ich habe damals und auch heute auch noch manchmal Ost- und Westgermanen, um das ein bisschen abzumildern, ich habe sehr, sehr viele Westdeutsche kennengelernt, die mindestens genauso kollegial waren wie wir. Natürlich habe ich auch ein paar Westgermanen kennengelernt, die waren knallharte Kapitalisten, aber auch viele, viele Ostdeutsche, die innerhalb von einem Jahr den Kapitalismus mit Löffeln gefressen hatten. Also das war hin wie drüben.
Das war das Feature von Sabine Adler über die Treuhandanstalt, die nach dem Mauerfall die einst volkseigenen Betriebe der DDR privatisierte oder abwickelte. Es sprach die Autorin Technik Andreas Krause, Regie Frank Merfort, Redaktion Carsten Burtke.